Ja, vielen Dank für diese allzu freundliche und fast allzu ausführliche Darstellung. An alle Jugendsünden wird man erinnert. Aber herzlichen Dank. Ja, und Ihnen herzlichen Dank für den sehr aufschlussreichen Vortrag. Der hat uns in ein Feld des Übergangs geführt, denke ich, wo meine erste Bemerkung nochmal auf das Wort Grenze zielt, weil Sie uns doch sehr deutlich gemacht haben, dass man Grenze keinesfalls so denken darf wie eine Linie und links ist schwarz und rechts ist weiß. So ist das nie. Es ist immer eine Grauzone. Und das sind gerade die interessanten Zonen, denke ich, wo etwas entsteht, wo Überlagerungen passieren und wo was herauskommen kann. Also Grenze denken als eine Grauzone der Überlagerung, Durchmischung, Verquerung, Überkreuzung und so weiter. Das sind die interessanten Momente eigentlich. Ne? Also in dieser Hinsicht über das Wort Grenze nachzudenken, ist, glaube ich, eine sehr fruchtbare Herangehensweise. Und das zeigt sich hier in diesem Vortrag, denke ich, gerade für die Gattung Dokumentarfotografie, die eben nicht allein fotografisch erklärt werden kann, sondern eben auch noch auf andere bedeutende Kontexte hinführt, wie Institutionen, wie diskursive Voraussetzungen in Hilfswissenschaften etwa und so weiter. Das haben Sie ja sehr deutlich gemacht. Bleiben wir einen Moment beim Institutionellen, der Administration, also der Farm Security Administration. Sie haben auf das institutionelle Framing hingewiesen. Es gibt ein institutionelles Interesse, dafür werden Konzepte entwickelt, Shooting Scripts, Hintergrundinformationen werden geliefert, Metadaten auch verlangt. Das schafft deutlich Unterscheidungskriterien zu anderen Herangehensweisen. Man beschreibt das Ganze dabei allerdings sehr stark von der intentionalen Seite her. Ne? Also welche Intentionen und vorgängigen Konzepte waren leitend. Das hat mir sehr eingeleuchtet für die Entstehung des Begriffs der Dokumentarfotografie. Meine Frage zielt jedoch auch darauf, ob man nicht Dokumentarfotos und das Dokumentarische voneinander dann doch irgendwie unterscheiden müsste. In jedem Gerichtsprozess tauchen Dokumente auf, die ursprünglich nie als solch gedacht waren. Vergleichbar können auch Fotografien des 19. Jahrhunderts als Zeitzeugnisse dienen, mit Metadaten versehen, kontextualisiert und in diesem Sinne als Dokumente verstanden werden. Also sollte man den Begriff des Dokumentarfotos vielleicht nochmal gesondert charakterisieren, demgegenüber, Sie haben ihn nach zwei Seiten geschildert, einer intentionalen Seite, einer Seite des Gebrauchs, welcher Gebrauch davon gemacht wurde. Also diese beiden Seiten haben Sie sehr stark gemacht. Und vielleicht könnte man vermuten, dass wenn einmal der Gebrauch sozusagen etabliert ist, dann kann man alles in diese Fänge hineinziehen und dann braucht es nicht mehr die Intention sozusagen. Ne? Eine zweite Frage bezieht auf den Begriff der Serie. Genauer gesagt sind es zwei Fragen an diesem Begriff. Sie haben die Absage ans Einzelfoto und die Bedeutung der Serie stark unterstrichen und sowohl im Fotomaterial wie auch in den Praktiken vorgeführt. Ich muss sagen, es ist mir außerordentlich schwer gefallen, diese 5 Fotos als Serie zu sehen, weil die doch so sehr verschiedene Einstellungen und Situationen zeigten, sodass ich die Rückfrage nochmal stellen möchte, ist das wirklich eine Serie oder eine gestreute Auswahl? Was schafft eine Serie? 5 Töne müssen noch keine Melodie hervorbringen und 5 Fotos noch nicht gleich eine Serie. Was schafft die Einheit der Serie und ist die hier wirklich gegeben? Dorothea Lange hatte offenbar, oder zu der Zeit war es nicht üblich, mit Kontaktabzügen zu arbeiten, was das arbeitstechnische Äquivalent dann vielleicht zur Serienbildung wäre. Und gerade in einer Ausstellung der CO-Galerie in Berlin sehr schön zu sehen war, da hatte man die Kontaktabzüge der Magnum-Fotografen. Da konnte man sehr schön sehen, wie da die Auswahlkriterien, auch mit welcher Willkür und intuitiven Schnelligkeit da die Auswahl aus den Kontaktabzügen gemacht werden mussten. Also das hat man hier nicht. Die Frage nach der Serie hat einen weiteren Aspekt. Sie wurde ja von der FSA mit dem Credo einer Wesensschau verknüpft. Das Wesentliche soll dadurch zutage treten. Eine im bloß sichtbaren verborgene Bedeutung eben, soll qua Serie hervortreten. Und solch ein fotografisches Misstrauen gegen bloße Sichtbarkeit ist natürlich hochinteressant. Es soll also so um Hidden Meanings gehen, fast wie bei dem Kunsthistoriker Panofsky um einen Disguised Symbolism, was natürlich einer der strittigsten Begriffe der ganzen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist. Dass es im Sichtbaren um das gehen soll, was man nicht einfach so sieht. Misstrauen gegen das Sichtbare ist auf paradoxer Weise mit sämtlichen optischen Medien verknüpft und in gewisser Weise gehört es auch zur Geschichte der Bilder überhaupt dazu. Nun ist aber die Serie nicht notwendigerweise ein Garant dafür, dass man zum Wesen vordringt. Wenn der Maler Claude Monet eine Serie von Ansichten der Kathedrale zu Rouen malte, so ging es um die jeweils augenblickliche Erscheinung. Die immer gleiche Kathedrale zeigt sich je nach Licht- und Wetterverhältnissen immer wieder anders und liefert also impressionistische Eindrücke, die voneinander differieren. Und gerade keine Wesensschau, sondern eher ein Impressionismus. Die Serie als solche garantiert also keineswegs, dass man zum Eigentlichen kommen würde. Sie kann auch in die Zerstreuung führen. Welche Zusatzbedingungen sind also im Spiel, wenn eine Serie auf Hidden Meanings führen soll? Gibt es andere fotografische Bereiche, in denen von der Serie etwas Ähnliches erwartet wird, dass die Serie das gewährleistet? Meine dritte Frage ist eine recht klassische. Sie haben teils mit Bildmaterial gearbeitet, teils mit Programmatiken. Das wirkte auch sehr schlüssig, wie das sich ergänzt und zusammenpasste. Dann fragt man natürlich gern zurück, auch dann, wo passt der nicht zusammen? Wo sind sozusagen die Abweichungen? Lässt sich das beobachten, wo es nicht gepasst hat, wo Programmatik und fotografische Praxis gerade differierten oder auseinanderliefen? Wie hat es sich damit verhalten? Das ist ja nie eine 1:1-Deckung. Und die wesentliche Pointe Ihres Vortrags liegt ja nun wohl darin, dass die Praxis der Dokumentarfotografie eben nicht nur am Fotografischen hängt, sondern auch eben an anderen Dingen wie institutionellen Framings, an vorgängigen Praktiken des Bibliografierens. Der Inhalt eines Mediums ist ein anderes Medium, hat Marshall McLuhan gesagt, und der Inhalt des Mediums Dokumentarfotografie wäre offenbar einiges von dem medial Vorgebildeten in den Hilfswissenschaften auch. Ne? Sie haben das Institut International de Bibliographie genannt. Und tatsächlich, die Methoden, die man da entwickelt hat, zählt man ja klassischerweise zu den Hilfswissenschaften. Und ich spreche dieses Wort sehr gerne aus. Herr Krone hat es heute Morgen auch schon mal genannt. Ein weithin unterschätzter Terminus und auch der Sache nach sind diese Wissenschaften, glaube ich, weitgehend unterschätzt, medienwissenschaftlich von höchstem Interesse eigentlich, was da passiert ist. Denn da sind die Dinge, die hochdifferenzierten Beschreibungs- und Verarbeitungsmechanismen gebildet worden, von denen noch unsere Datenbanken abhängen. Also darum sind Altphilologen und andere so gut auf dem Gebiet. Man zählt ja auch dazu die Bibliothekswissenschaften, die Handschriftenkunde, auch die Münzkunde, die Numismatik, die gehören alle dazu. Und wenn Sie mir einen ganz kleinen Exkurs erlauben, so kann ich mir nicht verkneifen, auf die Rolle der Hilfswissenschaften auch an überraschenden Stellen hinzuweisen. Ich habe die Münzkunde erwähnt, und zwar aus gutem Grund. In der Bibliothek Nationale in Paris gab es eben eine Abteilung, gibt es bis heute noch, für Numismatik, für Münzkunde. Und da arbeitete in den 20er Jahren der Münzkundler Georges Bataille. Der ist in Deutschland vor allen Dingen bekannt durch seine obszönen Schriften, durch die Philosophie der Verausgabung und so dieses. Der ist ausgebildeter Numismatiker gewesen. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass er 1930 eine Zeitschrift gründet mit dem Namen Document. Also es ist eine ganz hilfswissenschaftliche Idee, eine Zeitschrift Document zu gründen. Es war aber nun eine surrealistische Zeitschrift, in der er drei oder vier Artikel zur Münzkunde auch publizierte, in denen er die groß aufgeblasenen gnostischen Götter ohne Kopf und so diese Dinge, die kommen da, die natürlich in Surrealismus rübergehen wie nichts. Ne? Das also funktioniert super. All dies im Namen des Dokumentes, worauf die Zeitschrift eben namentlich rekurrierte. Denn eins hat der Münzkundler Bataille natürlich begriffen, dass eine ästhetische Synthesis in allem Dokumentarischen mit drinsteckt. Und das war ja auch die Schlusspointe ihres Vortrags. Ne? Und das ist vielleicht so eine gewisse Kehrseite von Ordnungssystemen, die dann auch ein Dokumentarisches so hervorbringen. Die haben auch sozusagen die Kehrseite, sie schaffen nicht nur Ordnung, sondern auch eine Ästhetik, die auch wieder explodieren kann und in andere Richtung gehen kann. Und vielleicht liegt in der Seite dann auch so die Möglichkeit, dass eben das Foto dann so einzeln ästhetisierend herausgenommen wurde und gerade nicht den Zweck des Dokumentarischen erfüllte. Denn das ist ja ganz eklatant in der Rezeptionsgeschichte dieses Fotos. Also gedacht als Dokumentarisches ist es völlig in eine ästhetisierende Rezeption aufgegangen, offenbar. Und wir wollen nicht von Surrealismus sprechen, aber an diesem Fall, aber dazu neigen Ordnungssysteme auch einen Surrealismus gleich mit zu ermöglichen. Und hier zumindest ist es ja auch interessant, dass vieles aus dem Bereich, wir sprachen vorher kurz davon, dann in das Family of Man-Projekt rübergegangen ist, wo es sehr vage und ästhetisierende Kategorien da waren, wo das dann offenbar auch anschlussfähig war. Ne? Also dagegen schützt das Dokumentarische ganz offenbar nicht.